AIDS und Armut, Dürren und Demütigungen, einige der vielen Geißeln Afrikas. Ganz besonders schwer haben es meist die Frauen und um sie geht's heute in Domradio weltweit. Volker Greulich ist Afrika-Referent von Kolping International und gerade erst von einer Afrika-Reise zurückgekehrt. An ihn jetzt die Frage, was macht Afrikas Frauen das Leben schwer?
Das sind viele Sachen, das sind unterschiedliche Sachen, das hängt wieder auch sehr stark von der Region ab. Aber das eine ist wohl in der Tat die Unterordnung unter die Männer, die hat viele Aspekte, wie gesagt in Bildung von Männern wird eher investiert, dann der ganze Bereich, über den man nicht gerne spricht, aber der wichtig ist die sogenannte sexuelle Selbstbestimmung. Viele Frauen werden von ihren Männern mit AIDS angesteckt, weil die Männer fremdgehen, die Frauen keine Möglichkeit haben, Geschlechtsverkehr zu verweigern und ein anderes Problem ist häusliche Gewalt. Das ist nicht in allen Kulturen, aber in vielen Kulturen durchaus noch üblich, dass die Frau verprügelt wird, wenn sie nicht so spurt, wie der Mann das will. Dazu kommt, dass auch wirtschaftlich häufig die Rollen so sind, dass es eher zum Nachteil der Frau ist. In Ostafrika haben sie so, dass die Frauen eher für die Subsistenzwirtschaft, das heißt für die Produktion von Lebensmitteln, zuständig ist, während der Mann für alles zuständig ist, was mit Geld zu tun hat, was ihm natürlich auch größere wirtschaftliche Macht gibt.
Weil wir ein bisschen später auf Lateinamerika zu sprechen kommen, würde ich gerne nochmal fragen, ob man bei aller Unterschiedlichkeit der einzelnen afrikanischen Länder doch sowas wie Spezifika für diesen Kontinent im Unterschied zum Beispiel zu Lateinamerika festhalten kann.
Auf jeden Fall denke ich auf dem Land. Die Städte weltweit gleichen sich zunehmend an, weil also da, wo die Leute in Städte ziehen, gehen soziale Strukturen kaputt und ich denke mal, da haben sie doch sehr viele Parallelen. Aber wenn sie auf dem Land gucken, also ein Charakteristikum, dass in Lateinamerika den Bauern im Regelfall das Land gehört, auf dem die arbeiten. Das ist in vielen lateinamerikanischen Ländern ganz anders. Dann meines Wissens sind die Familienverbände in Afrika auch noch stabiler. Also es gibt das Phänomen von alleinerziehenden Frauen, ist meines Wissens in Lateinamerika viel häufiger. Und von daher, selbst wenn die Frauen in den bestehenden Herrschaftsverhältnissen, Familienverhältnissen benachteiligt sind, ist es doch immer noch so, dass sie eben auch gewisse Rechte haben und von daher schon profitieren, wenn eben die traditionelle Ordnung noch funktioniert, als wenn im Vergleich dazu die traditionelle Ordnung auseinanderbricht, ohne dass es den Frauen deshalb besser geht, wie das sicherlich in manchen Regionen Lateinamerikas der Fall ist.
Wir wollen uns etwas konkreter anschauen, wie Kolping International in Afrika versucht, Geschlechtergerechtigkeit voranzubringen. Haben Sie da ein Beispiel für uns?
Eine ganz grundlegende Sache ist, wir sind ja ein Mitgliederverband und das Phänomen war immer, dass wir an der Basis überwiegend Frauen haben. Je weiter man hochguckt, Nationalvorstände, Nationalbüros, desto weniger Frauen sehen sie da, außer vielleicht als Sekretärin oder als Putzfrauen. Das denke ich mal, da bin ich stolz drauf, das sagen zu können, das hat sich in den letzten 10 Jahren in Afrika ziemlich verändert. Wir haben eine ganze Reihe von Mitarbeiterinnen, die in verantwortlicher Position sind. In Uganda ist die stellvertretende Geschäftsführerin eine Frau, die Verantwortliche für das Kreditprogramm, die Abteilungsleiterin der größten Abteilung, Mitglieder und Projekte. Auch in den Vorständen gibt es nicht mehr nur die Vertreterin des Frauenverbandes, sondern in vielen Vorständen gibt es durchaus auch mehrere Frauen. Das Kolpingwerk Südafrika hat eine Vorsitzende. Da hat sich einiges getan. Und das ist insofern wichtig, als der Verband natürlich auch darüber entscheidet, welche Projekte denn durchgeführt werden sollen. Und wenn dann Frauen mehr Stimmen haben, kann man auch davon ausgehen, dass die Interessen von Frauen eher berücksichtigt werden.
Sie haben eben schon mal gesagt, wir wollen weg von Alibi-Projekten für Frauen. Also nicht so ein nettes Schneider-Projektchen und dann sind die da ruhig gestellt. Was sind denn sinnvolle Projekte für Frauen?
Sie müssen gucken, welche Rollen spielen Frauen in der Gesellschaft. Also in Ostafrika ist es so, auf dem Land, es gibt eine relativ klare Arbeitsteilung. Frauen sind zuständig fürs Haus. Das betrifft auch zum Beispiel die Produktion von Lebensmitteln für den eigenen Bedarf. Also da spielen Frauen eine sehr große Rolle. Anbau von Gemüse, Anbau von Grundnahrungsmitteln. Männer sind eher zuständig für die ökonomischen Außenbeziehungen. Also alles, was Geld bringt. Kaffee, Tee, Großvieh. Oder die gehen halt in die Stadt arbeiten oder gehen in gehen irgendwo in Steine brechen, Holz schlagen. So, jetzt ist es also wichtig, dass man bei den Projekten berücksichtigt, dass man halt Dinge macht, die der ganzen Familie zugutekommt. Und in Tansania ist unser Arbeitsschwerpunkt sehr stark im Bereich Kleinlandwirtschaft. Also es geht darum, kleinbäuerlichen Haushalten zu helfen, mehr zu produzieren. Zunächst mal für den eigenen Bedarf, aber dann eben auch Verkauf von Überschüssen. Und wir haben im Jahr 2006 haben wir mal in Tansania eine interne Evaluierung gemacht. Und im Rahmen dieser Evaluierung haben wir erst die Vorsitzenden der Kolbingsfamilien zusammengeholt, 90% Männer, und haben die verschiedenen Aktivitäten, also Training, landwirtschaftliche Anbaumethoden, Verteilung von Kleinvieh, Verteilung von Großvieh, Trainingsmaßnahmen zur Viehhaltung und so weiter. Wir haben alles benoten lassen. Und danach hatten wir nochmal die Vertreterin der Frauengruppen aus allen Kolbingsfamilien. Das waren natürlich dann 100% Frauen. Das Interessante war, dass die Projekte bei den Frauen bessere Noten erhalten haben als bei den Männern. Also man kann davon ausgehen, dass zumindest nach dem Empfinden der Begünstigten, der Frauen, unsere Projekte für sie offensichtlich hilfreich waren. Und wir sind dann nochmal, um auf Nummer sicher zu gehen, haben wir jede einzelne der 20 verschiedenen Interventionen, wie man bei uns in der Branche sagt, besprochen und die Frauen gebeten zu sagen, ob sie davon auch profitieren oder mehr die Männer. Mit einer einzigen Ausnahme, das war Verteilung von Milchkühen, waren die Frauen überall der Ansicht, dass sie mindestens genauso davon profitieren wie die Männer. Das ist also ein ganz gutes Zeichen, dass es uns da ohne jetzt allzu viel spezielle Frauenprojekte gelungen ist, die Interessen von Frauen, die auch die wirtschaftliche Förderung von Frauen in unserer Projektarbeit ganz gut einzubeziehen.
Was sind denn klassische Anfangsschwierigkeiten, wenn man da versucht, was in Bewegung zu kriegen?
Das hängt auch immer davon ab, was sie machen. Also es gibt häufig, also gerade wenn sie Kleinkreditprogramme haben, wo Frauen dann Zugang zu Geld haben, dann gibt es bei Männern schon mal die Sorge, dass jetzt ihre Rolle als Haushaltsvorstand, als der die ganzen Gelder kontrolliert, da beschnitten sind. Wobei ich sagen muss, dass in unseren Projekten in Afrika wir eigentlich da relativ wenig Widerstand gespürt haben. Ich weiß von den Kollegen aus Indien, dass es da schon mal heißer hergeht, wenn Männer zum Beispiel versuchen, bei ihre Frauen zu zwingen, wenn die Gelegenheit haben, im Kleinkreditprogramm Geld zu kriegen, das Geld praktisch bei ihnen abzuliefern. Also solche Sachen habe ich aus Afrika noch nicht gehört.
Ist es aber nicht ohnehin angesichts traditioneller Männlichkeitsideale wahnsinnig schwer, Männer mitzunehmen auf diesem Weg?
Ja, natürlich, aber das heißt ja nicht, dass man es nicht machen soll. Außer Männer sind ja auch nicht alle gleich gestrickt. Ich kenne durchaus Männer, die zum Beispiel dauern, dass ihnen das traditionelle Rollenverhalten sie nicht möglich macht, ein engeres Verhältnis zu ihren Kindern zu haben. Ich kann mich an den Vorsitzenden eines Viehzuchtprojekts erinnern, der gesagt hat, denkt dran, wir führen jetzt Milchkühe ein, die trinken 80 Liter Wasser am Tag, ihr könnt eure Frau nicht mehr allein das Wasser tragen lassen. Das war in einem Dorf, wo es eigentlich als peinlich gilt, wenn der Mann einen Wassereimer trägt. Also es gibt durchaus auch die Bereitschaft zur Änderung. Es ist halt Schritt für Schritt. Rezepte gibt es nicht, Wunder passieren auch nicht über Nacht. Entwicklungszusammenarbeit ist lang und harte Arbeit.
Also viele kleine Schritte gehen. Ja. Volker Greulich war das, Afrika-Referent von Kolping International. Vielen Dank, Herr Greulich, dass Sie bei uns waren. Und gleich als nächstes wechseln wir dann den Kontinent und gehen nach Lateinamerika.